Kranich 15,19. Radiozeit für Literatur. Das Hörspiel.
Mit Harro Zimmermann im Studio. Die Radiozeit für Literatur ist heute anlässlich seines 50. Todestages dem Schriftsteller Hans Fallada gewidmet. Die Lebensverwüstung durch Rausch und Sucht hat Fallada am eigenen Leib erfahren. In seinem letzten Roman lässt er einen Trinker physisch, sozial und psychisch vor die Hunde gehen. Ein Unglücklicher, der die Züge eines alter Ego trägt und der den Weg nach unten in die Selbstzerstörung bewusst zu gehen scheint, wie in eine Erlösung. Wolfgang Niet hat den Roman für das Radio eingerichtet.
Ich kann es noch gar nicht fassen. Vor ein paar Tagen ist Erwin Sommer in der Heilanstalt unserer Stadt gestorben. Erwin Sommer, Landesprodukte en gros und en detail. Nein, nicht an den Folgen von Trunksucht. So schlimm stand es wohl doch noch nicht mit ihm. Nein, Erwin Sommer ist an etwas anderem gestorben. An Tuberkulose, so stand es jedenfalls in seinem Totenschein. Aber im Grunde ist Erwin Sommer auch nicht an Tuberkulose gestorben. Doch das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Eine Frau spielt darin eine Rolle. Eine ebenso schöne wie auch angesehene Frau. Erwin Sommers Gattin nämlich, Frau Magda Sommer. Und der Stolz spielt darin eine Rolle. Oder sollte ich besser sagen, sein Eigensinn? Erst letzte Woche habe ich mit Sommer noch gesprochen. Ich war ja sein Anwalt. Und er hat mir seinen Fall immer wieder bis ins Einzelne erzählt. Und dieser Fall stand wirklich gut. Vielleicht dank meiner eigenen Bemühungen. Aber nicht zuletzt auch dank der Bemühungen von Frau Magda Sommer, einer uneigennützigen, einer wirklich großartigen Frau. Diese Frau vor allem hat sich immer wieder für ihren Mann eingesetzt. Noch ein paar Wochen und wir hätten Erwin Sommer wieder frei gehabt. Wir hätten ihm zumindest seine Rückkehr in den Schoß der bürgerlichen Gesellschaft wieder in Aussicht stellen können. Was war es also, was Erwin Sommer in den Tod trieb? Man müsste sich diese ganze Geschichte noch einmal durch den Kopf gehen lassen.
Ich habe natürlich nicht immer getrunken. Es ist sogar nicht einmal sehr lange her, dass ich mit dem Trinken angefangen habe. Ja, früher ekelte ich mich geradezu vor Alkohol. Allenfalls trank ich mal ein Glas Bier. Wein schmeckte mir sauer. Und der Geruch von Schnaps machte mich krank. Aber dann kam auf einmal eine Zeit, in der es mir schlecht zu gehen begann. Meine Geschäfte liefen nicht mehr so, wie sie sollten. Und auch mit den Menschen hatte ich allerlei Missgeschick. Das Schlimmste aber war, dass ich das Gefühl bekam, auch meine Frau wende sich plötzlich von mir ab. Zum Beispiel vergaß sie mir bei einem Geburtstag in unserem Haus Kuchen anzubieten. Ich esse zwar nie Kuchen, aber früher bot sie mir ihn trotzdem an. Und dann war da einmal 3 Tage lang dieses Spinnweb in meinem Zimmer über dem Ofen. Ich ging alle Zimmer ab, aber in keinem gab es ein Spinnweb. Nur in meinem. Und dann kam diese Sache mit dem Fußabtreter. An jenem Tag hatte ich Schwierigkeiten auf meiner Bank gehabt. Zum ersten Mal hatten sie mir eine Geldauszahlung verweigert. Es hatte sich wohl schon herumgesprochen, dass ich Verluste erlitten hatte. Dieser Kunde lohnt wohl nicht mehr. Sehr niedergedrückt ging ich an diesem Abend durch den schwer herabrauschenden Regen nach Hause.
Pass doch ein bisschen auf, wie der schöne Teppich wieder aussieht.
Ich habe ihn wirklich nicht gerne beschmutzt. Aber wenn draußen kein Abtreter vor der Tür liegt...
Es liegt kein Abtreter vor der Tür. Natürlich liegt einer vor der Tür.
Na bitte, überzeuge dich doch selbst.
Wenn Else eben vergessen hat, ihn hinzulegen, hättest du dir die Schuhe wenigstens auf dem Vorplatz ausziehen können. Warum schweigst du? Immer wenn man dir Vorwürfe macht, schweigst du.
Ich habe mich später oft gefragt, ob ich an diesem Abend wohl betrunken gewesen bin. Dennoch habe ich an jenem Abend wohl den ersten Rausch meines Lebens gehabt. Ich schwankte nicht, ich lallte nicht. Das hatten diese 1,5 Glas muffigen Rotweins selbst bei einem so nüchternen Menschen wie mir nicht bewirken können. Dennoch verwandelte mir der Alkohol meine geschäftlichen Sorgen in Erfolge. In solcher Erfolge, dass ich 100 Mark zu verschenken hatte. Keine beträchtliche Summe, gewiss. Aber in meiner Lage war schließlich keine Summe ganz unbeträchtlich. Tja, ich schenkte also Magda 100 Mark, damit sie sich etwas Hübsches kaufen könnte. Ein Kleid oder ein Ring oder sonst etwas. Erst am nächsten Morgen wurde mir klar, dass ich Magda über meine geschäftliche Lage getäuscht hatte. Warum nur in aller Welt? Ich hätte ja von all diesen Dingen schweigen können. Niemand zwang mich zum Sprechen. Niemand? Doch ja, der Alkohol hatte mich dazu gebracht. Als ich erst einmal in vollem Umfang erfasst hatte, welch ein Lügner der Alkohol ist und wie er aus ehrlichen Menschen Lügner macht, schwor ich, nie wieder einen Tropfen zu trinken. Nach ein paar Tagen stritten wir uns schon wieder. Es war völlig unbegreiflich. 14 Jahre unserer Ehe waren ohne jeden Streit vergangen. Und jetzt, im 15., war es, dass wir ohne Streit nicht mehr leben konnten. Und dann kam dieser Anruf der Gefängnisverwaltung.
Ja, mein lieber Sommer, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir die ausgeschriebenen Lebensmittellieferungen für die 1500 Häftlinge unseres schönen Hauses dieses Mal einer anderen Firma zuschlagen mussten. Glauben Sie mir, wir haben gar nicht anders handeln können. Ein Teil der von Ihnen in Ihrem Angebot genannten Preise scheint doch heute ein wenig überholt zu sein. Mal nach der höheren, mal nach der niedrigeren Seite hin. Verzeihen Sie bitte meine Offenheit. Ich weiß, Sie haben uns 9 Jahre beliefert. Die Tatsache bleibt doch bestehen, dass Ihr Angebot auf die maßgebenden Herren hier nicht eben den besten Eindruck gemacht hat.
Mein erster Gedanke war, dass nur Magda nichts davon erfährt. Magda hatte sich seinerzeit selbst sehr darum bemüht, diese Lieferungen an die Gefängnisverwaltung zu erhalten, als sie sich noch selbst mit um das Geschäft kümmerte. Bei den beiden letzten Vergebungen hatte Magda immer nur einen kurzen Höflichkeitsbesuch bei dem entscheidenden Oberinspektor der Verwaltung gemacht. Und der Zuschlag war uns dann ohne weiteres zugefallen. Ich selbst sah diese Lieferungen bereits für einen so selbstverständlichen Teil meines Geschäftes an, dass ich das alte Preisangebot, das nun seit 9 Jahren sich bewährt hatte, einfach wieder abschreiben und einreichen ließ. Und dann also kam dieser Telefonanruf. Es war mir unmöglich, mit dieser Hiobsbotschaft vor Magda zu treten.
Bitte sehr, mein Herr, Ihr Bier.
Danke. Ach, das löscht aber einen Durst. Wunderbar. Noch eins. Das heißt, nein, geben Sie mir mal einen Schnaps.
Schnaps?
Ja, ja, Schnaps, meine Holde.
Bitte sehr, mein Herr. Hier.
Danke.
Ich war mir natürlich klar darüber, dass ich von meiner Frau nicht nur den Fehlschlag in diesen Lebensmittellieferungen, sondern auch mein Trinken verheimlichen musste. Aber ich fühlte mich im Augenblick so sehr der ganzen Welt überlegen, dass ich überzeugt war, dies würde mir nicht die geringste Schwierigkeit bereiten.
Wo ist denn meine Frau jetzt?
Es ist vom Geschäft angerufen worden. Ich glaube, Ihre Frau ist hingegangen.
Ins Geschäft? Mein Gott, was will meine Frau im Geschäft?
Ich weiß es auch nicht. Die gnädige Frau hat mir nichts gesagt. Aber Herr Sommer, was ist denn? Ist die nicht gut?
Es ist nichts. Es ist gar nichts.
Legen Sie sich doch einen Augenblick hin.
Oh.
Oder wollen Sie vielleicht was essen? Hier bei mir in der Küche.
Was? Oh, das ist aber nett von dir, dass du mich trösten willst. Ich gehe jetzt besser auch ins Geschäft. Ich habe viele Sorgen, Else. Ich habe keinen, der mir beisteht. Kein und keine. Verstehst du?
Bitte nicht, Herr Sommer.
Du bist nicht nur ein nettes, du bist sogar ein ausgesprochen hübsches Mädchen. Ja, eine kleine Schönheit.
Und dann stand ich also im Schatten einer Einfahrt und sah zu den 5 Parterrefenstern meiner Firma hinüber. Mein Büro war erleuchtet. Und manchmal sah ich die Schattenrisse zweier Gestalten. Die Magdas und meines Buchhalters Hinz Peter. Sie machen also Bilanz. Diesem Erschrecken war ein Gefühl der Erleichterung beigemischt, weil ich nun die Führung des Geschäftes in den tatkräftigen Händen von Magda wusste. Mir wurde plötzlich klar, dass ich ausgespielt hatte, dass ich versagt hatte. Was war denn eigentlich los mit mir? Ich war doch früher ein leidlich tatkräftiger und unternehmungslustiger Mensch gewesen. Woher kam denn plötzlich diese Schlaffheit? Der Alkohol konnte es nicht sein. Ich trank erst seit heute Schnaps. Was war's also nur? Ich ging schneller und schneller. Und plötzlich stand ich wieder vor jenem Dorfgasthaus, das ich schon einmal an diesem verhängnisvollen Tag aufgesucht hatte.
Ich also wieder, meine Teuerste. Ach. Na nun, was sehen Sie mich denn so an? Ja, ja, ich bin's, meine liebe Kleine. Möchte auch ganz gern wieder ein oder zwei Gläschen trinken. Und wenn Sie wollen, trinken Sie mit, ja?
Nein, ich trinke nie Schnaps. Und übrigens, wir schließen in einer Viertelstunde.
Ja, na ja. Umso schneller muss ich also trinken.
Hm? Bitte?
Danke. Na, wenn Sie keinen Schnaps trinken, wie wär's denn mit einer Flasche Wein? Oder Sekt?
Sekt trinke ich ganz gern. Mach Sie aber darauf aufmerksam, dass ich mich nicht wegen einer Flasche Sekt...
Aber was denn? Wer denkt denn gleich an sowas? Holen Sie Ihren Sekt, kleine Hübsche. Es genügt mir, Sie anzusehen.
Ansehen kostet ja nichts. Sie sind mir schon ein seltsamer Heiliger. Warum sind Sie denn so aufgeregt?
Ich?
Ah, 2 Uhr schon. Na, schließen wir also. Kommt ja doch keiner mehr. Die Wirtsleute liegen ja auch schon im Bett.
Sie haben hübsche Hände. Wirklich, wirklich, es genügt mir, Sie anzusehen.
Wirklich? Oh. Also, wie ist der Sekt?
Sag mal, wie heißt du übrigens?
Hm? Oh, für die halbe Stunde, die wir hier noch sitzen, reicht doch kleine hübsche aus, oder willst du öfter hierher kommen?
Oh. Ja, also nicht, meine kleine hübsche. Ach, wie egal mir das alles ist. Übrigens, ich weiß wirklich nicht, ob ich noch öfters hierher komme. Offen gesagt, ich kann dich nicht ausstehen.
Was?
Ja, ich hasse dich.
Was?
Ich hasse dich. Und trotzdem bin ich zu dir zurückgekommen. Vor ein paar Stunden erst habe ich den ersten Schnaps meines Lebens getrunken. Du, besinnst du dich? Du hast ihn mir eingeschickt. Du hast mich verhext. Du hast mich vergiftet, meine Liebe.
Du entwickelst dich, Väterchen.
Hör zu, meine Kleine. Du, ich bin Kaufmann. Ich hatte da ein recht gut gehendes Geschäft, ja? Aber jetzt stehe ich vorm Bankrott. Ich kann auch Geld rausziehen aus dem Laden. Ja, nur so ein paar tausend Mark kann ich... Ja, Magda, sie will das Geschäft retten. Ist sie denn tüchtiger als ich? Du, komm mal zu. Ich könnte das Geschäft verkaufen. Wir würden auf Reisen gehen, du und ich. Ja? Sag mal, warst du schon mal in Paris? Weißt du, was das heißt? Donne mal ein Baiser, mademoiselle.
Also klar, trinke ich das noch und dann gehst du nach Hause.
Aber zu dir, da müsste man sagen, donne mal ein Baiser, Marraine. Ja, du bist meine Königin. Königin meines Herzens. Die Königin des Giftes, das in den Flaschen verkorkt ist. Komm, gib mir deine Hand.
Oh, ich hab genug von dir.
Nein, ich will doch nur deine Hand küssen,
Nein, du
Königin.
Kannst die Flasche Korn mitnehmen. Du musst ja doch die ganze Flasche bezahlen. Das ist kein Nepp. Dann komm mir morgen bloß nicht, dass ich dich geneppt hätte. Der Korn, das Sekt, meine Zigaretten, das macht zusammen.
Hier hast du. Hier, da an diesem 100-Markschein, der ist für dich. Oh. Ja, nimm ihn doch schon. Will doch nichts von dir. Ich will doch gar nichts von dir. Wahrscheinlich bist du sogar öde und langweilig. Kommst aus irgendeiner Großstadt, wo du alles gelassen hast. Und das sind hier doch nur die Reste.
Steck dein Geld ein, nimm das Geld vom Tisch. Ich will dein Geld nicht, sag ich dir.
Du kannst mich nicht zwingen, das Geld wieder an mich zu nehmen. Ich lass das hier liegen. Hier lasse ich es liegen. Ich gehe jetzt,
Es ist abgeschlossen.
Dann mach auf.
Du willst du? Zieh deine Schuhe aus. Sei leise auf der Treppe. Komm mal schnell. Gib mir deine Hand.
Ach, wie schwindelig mir ist.
Du willst nicht? Gut, dann nicht. Besoffener alter Trottel.
Ich stand wieder auf der Straße. Ich stand zwischen Büschen. Ich roch den Duft des Flieders. Die Frühlingsnacht war ganz rein. Und ich setzte die Flasche an den Mund. Und trank. Den letzten Schluck aber trank ich auf der Schwelle meines Hauses.
Da bin ich also wieder, Magda.
Erwin.
Ich habe einen Ausflug gemacht. Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal die Lerchen singen hören? Warum sagst du denn nichts? Ich habe dich im Geschäft gesehen. Du hast also Klarheit gewonnen. Ich habe mich immer vor dieser Klarheit gefürchtet. Ja, ich habe diese Lieferung für das Gefängnis nicht bekommen, aber das wirst du ja schon wieder ausgleichen. Du bist ja so tüchtig, mitleidlos tüchtig, Magda. Ich habe immer in deinem Schatten gelebt, kam nie richtig hoch.
Jetzt bin ich also unten.
Du hast getrunken, Erwin, du bist krank.
Ja, aber auch unten lässt sich leben. Auch unten empfindet man Schmerz und Freude.
Komm, leg dich ins Bett. Ich will deine Füße verbinden. Deine Füße sehen schrecklich aus.
Ich habe eine Landpartie gemacht. Wenn die tüchtige Chefin arbeitet, da kann sich der Chef doch wohl mal ein bisschen Entspannung gönnen. Ich glaube, ich bin barfuß gegangen. Barfuß gehen soll ja gesund sein.
Komm, leg dich ins Bett. Komm. Ich will deine Füße verbinden.
Du bist gut, Magda. Wenn du nur nicht so verdammt tüchtig wärst. Ich erwachte. Ich lag in meinem Bett. Draußen schien die Sonne. Es musste schon sehr spät sein. Ich war allein. Nur langsam kamen mir die Erinnerungen an die vergangene Nacht zurück. Es konnte nicht wahr sein. Es konnte nicht wahr sein. Und als ich mich ausgeweint hatte, war noch immer die Sonne vor meinem Fenster. Noch immer war das Leben da. Man konnte es immer noch einmal beginnen. Es kam nur auf einen selbst an. Aber schon die nächsten Stunden war ich wieder in jener Dorfkneipe.
Was fehlt dir denn, dass du gerne Schnaps trinkst?
Na, was haben Sie denn so lange gemacht? Sind Sie nun schon ganz bankrott?
Nö, noch nicht ganz, meine Teuerste. Vorläufig habe ich erstmal das Geschäft meiner Frau übertragen. Mit der ich übrigens bald in Scheidung lebe.
Ach.
Ja, gib acht, meine Hübsche. Ein paar Wochen bin ich vielleicht schon zu haben. Doch ganz gut erhalten, was?
Einen Korn, nicht wahr? Oder am besten gleich wieder eine ganze Flasche?
Na ja, doch, meine Goldenen, für dich wieder eine Flasche Sekt. Einen Augenblick später hatte ich zu trinken, so viel ich nur wollte. Bier und Schnapsgläser, Wein und Sektflaschen wild durcheinander. Und um mich eine Rotte schreiender, lachender Gestalten. Ich dachte an nichts mehr. Die Rechnung war schließlich so hoch, dass ich mein Geld bis auf die letzte Mark hergeben und dass dann auch das Trinkgeld für Elinor höchst ungenügend ausfallen musste.
Oh. Abgebrannt?
Ich weiß, wo es mehr gibt. Das nächste Mal mehr, meine Holde.
Einen Augenblick, Herr Sommer.
Ach, Herr Dr. Mansfeld?
Oh, habe ich Sie erschreckt? Das tut mir leid, das wollte ich nicht.
Dieser blöde Läufer.
Ja.
Beinahe wäre ich über ihn gestolpert.
Ja, doch, ja. Ich wollte Sie nur fragen, mein lieber Herr Sommer, ob ich Ihnen vielleicht anbieten dürfte, in meinem Wagen mit uns heimzufahren.
Was?
Darf ich übrigens bekannt machen, Herr Sommer, Herr Medizinalrat Dr. Stiebing, unser Kreisarzt.
Der Kreisarzt. Magda handelte schnell, das musste ich zugeben. Ich war völlig außerstande, meine Stimmung während der nun folgenden Autofahrt zu schildern. Mit einem Blick vergewisserte ich mich, dass die beiden Herren vor mir in ein eifriges Gespräch vertieft waren. Dann zog ich eine Flasche aus der Tasche und tat ein paar kräftige Schlucke. Aber ich hatte den Rückspiegel vergessen.
Nicht so viel jetzt und nicht so hastig, mein lieber Sommer. Wir hätten nachher noch gerne ein vernünftiges Wort mit Ihnen gesprochen.
Ich hatte nur ein Ziel vor Augen, diese Unterredung auf alle Fälle zu vereiteln. Da kam aus einer Einfahrt plötzlich ein großer Lastzug etwas überraschend hervor. Schon während der Doktor scharf bremste, hatte ich leise die Wagentür geöffnet. Und nun, da der Lastzug passiert war und der Arzt schon wieder Gas gab, sprang ich ab, taumelte und hatte mich gefangen. Ich stand und lachte und winkte dem Wagen nach. Dann schritt ich rasch von der Straße abbiegend zu einer kleinen verfallenen Kolonie, die man in der Stadt nur das Scheunenviertel nannte. Zögernd ging ich in eine enge und schmutzige Gasse. Als mein Blick plötzlich auf ein Fenster fiel. Zimmer zu vermieten. Rasch trat ich näher.
Es wird kein Zimmer für den Herrn sein. Nicht fein genug für den Herrn. Es ist ein Arbeiterzimmer, mein Herr.
Immerhin, zeigen Sie es mir. Er ging mir schweigend voran, eine Treppe hinauf. Und was soll das Zimmer kosten?
7 Mark die Woche. Und wir wechseln jede Woche die Wäsche.
Aber ich möchte hier auch essen. Ich möchte hier in aller Stille 2 bis 3 Wochen ungestört wohnen.
Ich kann für Sie Essen aus einem Gasthaus holen lassen, wenn es Ihnen recht ist.
Gut. Ich nehme das Zimmer. Lassen Sie mir auch gleich das Abendessen kommen.
Ich bitte um eine kleine Anzahlung, mein Herr. Wir sind sehr arme Leute, mein Herr.
Ja, ja, ja. Und dann möchte ich Sie bitten, mir mit dem Abendessen auch gleich eine Flasche Korn mitbringen zu lassen.
Ja, aber, mein Herr, ohne eine kleine Anzahlung kann ich Sie nicht aufnehmen. Wir sind sehr arme Leute, mein Herr. Wir haben keine 3 Mark im Hause.
So also wurde ich mit Lobedanz bekannt. Einem der übelsten Halunken, die ich in meinem Leben kennengelernt habe.
Es ist 9 Uhr.
Ja, machen Sie schon zu, Lobedanz. Ich habe die Flasche leer getrunken. Sorgen Sie bitte sofort für eine neue.
Sie wollten doch um 9 Uhr auf Ihre Bank gehen, mein Herr.
Ja, Sie sehen aber doch, dass ich krank bin, Lobedanz. Werde morgen gehen oder heute Nachmittag. Jetzt erst mal den Schnapp.
In dieser ersten Woche, die ich bei Lobedanz verbrachte, gingen erst mein Siegelring, dann mein Ehering, meine goldene Uhr und endlich meine Aktentasche in seinen Besitz über. Geld. Woher sollte ich es nehmen? Der Weg zur Bank war gefährlich. Dort hatte man bestimmt schon längst Weisung gegeben, bei meinem etwaigen Auftauchen ohne vorherige Benachrichtigung nichts zu zahlen. Es gab nur einen Weg. Ich musste in mein eigenes Haus einbrechen.
Ich warte auf Sie, Herr. Es kann noch so spät werden. Ich halte eine Flasche für Sie bereit. Und dann, Herr, wenn Sie noch etwas Schmuck oder Silber haben, ich habe jetzt einen Händler an der Hand, der sehr anständige Preise zahlt. Ich werde schon gut für Sie sorgen.
Ja, ich brauchte Geld, viel Geld, um dieses Leben zwischen Trunkenheit und Übelkeit noch lange fortsetzen zu können. Und noch viel mehr Geld, um Elinor, meine kleine Schnapskönigin, verführen und mit ihr auf Reisen gehen zu können.
Erwin? Was tust du denn? Mein Silber? Was soll das heißen? Wie siehst du aus? Wo bist du so lange gewesen? Ich habe mich so um dich geängstigt. Komm wieder zu mir. Ich will dir helfen. Erwin, denk doch dran, dass wir uns einmal geliebt haben. Zerstör doch nicht alles.
Ja, das möchtest du wohl, dass ich wieder zu dir zurückkomme. Und dann lässt du die Ärzte kommen und lässt mich wegbringen. In eine Ringgeheilstätte für Lebenszeit. Hast du nicht die Ärzte schon mal hinter mir hergeschickt?
Ja, ich habe die Ärzte hinter dir hergeschickt, um dich zu retten, wenn das überhaupt noch möglich ist. Erwin, du musst doch einsehen, du musst doch verstehen, dass du nicht einen Monat so weiterleben kannst.
Noch Jahre kann ich so leben. Gerade dir zum Trotz werde ich so weiterleben.
Ja, dann wirst du nicht in der Heilanstalt landen, sondern im Gefängnis. Vielleicht ist das ganz gut für dich.
Was hast du gesagt? Was hast du da gesagt? Ich werde es dir zeigen, du. Nächste Nacht komme ich und bring dich um. Ich bring dich um.
Die Sache! Bleib hier! Nein!
Gib das her, sag ich dir!
Nein!
Was gibt das her?
Das Silber bleibt hier, das versäumst du nicht auch noch!
Wir rangen beide miteinander. Der Gedanke schoss mir durch den Kopf, wenn du sie jetzt plötzlich küssen würdest, ob du sie wohl herumbekämst. Wir rissen beide an den Koffern, in den ich schon das Silber hineingeworfen hatte. Dann ließ ich ihn überraschend los und Magda fiel zur Erde. Ich riss den Koffer aus ihrer Hand, fasste meine Schuhe und lief auf die Straße, in Strümpfen. Einen Augenblick stutzte ich. War das nicht Lobedanz?
Geben Sie mir den Koffer her. Ich laufe immer schon vor. Los, da kommen die Frauen.
Und ganz mechanisch gab ich ihm den Koffer. Und er lief los. Und ich rannte hinter ihm drein. In die Nacht hinaus, auf Strümpfen. Ich wusste, dass ich nach dieser Szene nie wieder nach Hause kommen konnte. Am nächsten Morgen führte mich mein erster Weg zur Bank.
Ihr Guthaben, Herr Sommer, beläuft sich demnach auf 7.863 Mark und 20 Pfennig.
So viel hatte ich nicht erwartet. Wie Magda das fertiggebracht hatte, war mir rätselhaft. Einen Augenblick kämpfte ich mit der Versuchung, den ganzen Betrag abzuheben. Aber ich bezwang mich.
Darf ich Sie zur Kasse bitten, Herr Sommer?
Dankeschön. 5.000 Mark. Und wie möchten Sie das Geld, Herr Sommer?
Groß, bitte. Das heißt, in 50 und 100 Mark Scheinen und etwa 200 Mark in kleineren Scheinen.
Ich trat aus der Drehtür. Aber ich hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Vor mir stand wieder Lobedanz.
Lassen Sie mich doch bitte wieder den Koffer tragen, Herr. Bitte. Lassen Sie mich doch wieder den Koffer tragen.
Wollen Sie mir wohl auf der Stelle den Koffer wiedergeben, Lobedanz?
Psst, nicht so laut, Herr. Die Leute gucken ja schon. Und das ist peinlich für Sie, Herr. Zur Bahn, nicht wahr?
Und ohne eine Antwort abzuwarten, ging er an mir vorbei und dann zum Bahnhof. Und ich konnte ihm gar nichts tun. Gar nichts. Er brauchte nur den nächsten Polizisten anzurufen. Und ich war verloren. Wir kamen zum Bahnhof. Lobedanz aber ging nicht hinein. Nein, ohne sich nach mir umzusehen, ging er in die Bedürfnisanstalt, die linke Hand etwas von Büschen versteckt daliegt.
So, Herr. Und hier können wir in aller Ruhe reden. Sie sehen, wir sind allein. Ich habe Ihnen auch Ihren Korn mitgebracht. Hm? Ja. Ich habe ihn schon aufgekocht.
Danke.
Sie sind ein so netter Herr, wenn Sie ein bisschen getrunken haben.
Ja, also, was willst du eigentlich von mir?
Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann. Sie können es nicht übers Herz bringen, einem armen Menschen wie mich im Elend verkommen zu sehen.
Was heißt denn das? Hast du nicht schon genug an mir verdient?
Der Herr weiß am besten, wie viel Geld er von der Bank geholt hat. Und was er mir davon abgeben will.
Sie Narr. Nicht ein Pfennig habe ich bekommen. Meine Frau hat das Konto doch für mich sperren lassen, verstehen Sie? Da bitte, sehen Sie doch selbst. Das ist alles, was ich noch in meiner Tasche habe.
Wirklich? Und was ist das?
Und damit hat er auch schon in meine Brusttasche gegriffen und die Geldpakete herausgerissen. Er schnellte das Knie gegen meinen Bauch und einen Augenblick später wälzten wir uns am Boden.
Aber meine Herren, hier auf der Toilette und zu solch früher Stunde, also ich bitte Sie, meine Herren.
Lobedanz, der wieder Luft bekommen hatte, sah seine Chance. Mit einem Satz war er hoch, griff sich den Koffer und war aus der Toilette.
Herr Sommer? Also wirklich, Herr Sommer, ich muss mich schon sehr über Sie wundern.
Und ich war wieder allein. Und gerade in diesem Augenblick, da ich völlig verzweifelt ohne Geld weggehen wollte, fiel mein Blick auf ein kleines blaues Bündel. Ein 100.000er in 10 100-Mark-Scheinen. Weiß der Himmel, ich fühlte mich glücklich. Zu diesem Glücksgefühl trug wesentlich der Umstand bei, dass die Kornflasche in meiner Hosentasche nur zur Hälfte ausgelaufen war. Es war schon ziemlich spät, als ich nach mancherlei Umwegen wieder bei Elinors Gasthof ankam. Vor den Fenstern lagen schon die Läden und kein Lichtschein drang hindurch.
Ach, man soll sofort kommen. Hier wird nichts mehr ausgeschenkt. Hier ist bereits geschlossen. Oder soll ich die Polizei holen?
Bitte, bitte wollen Sie mich nicht reinlassen. Ich bin auch der Professor.
Der Professor? Ja. Welcher Professor denn? Ach, der im vorigen Sommer hier Bilder gemalt hat.
Ja,
na ja, nur warten Sie einen Augenblick. Ich bin ja gar nicht der Professor.
Hose, Elinor, los! Auf der Stelle, Hose, Elinor, das passiert was!
Mein Herr, machen Sie doch keinen Schmerz!
Hose, Elinor!
Ja?
Halt! Sie rufen von hier aus. Wer diese Stube verlässt, dann wird erschossen. Ja. Los, holen Sie jetzt!
Ja. Elinor! Los, runterkommen! Machen wir Sie schnell!
Haben Sie Zwetschgenwasser? Schwarzwälder Zwetschgenwasser.
Das ist nicht mein Herr, aber ich habe ein
Kirschwasser,
das noch
besser. Na los, bringen Sie es her! Ja. So, und jetzt setzen Sie sich da hin. Sagen Sie mir, wer außer Ihnen hier noch im Haus ist.
Wer soll denn noch im Haus sein? Nur der denn, wirklich, außer mir nur der. Sie
liegen, lass ich gar nicht einfallen, mich nochmal anzulegen.
Da ist sie. Mitten in der Nacht hole ich das Mädchen für Sie aus dem Bett. Müssen Sie aber auch so nett sein und nicht mehr mit dem Schießeisen da drohen.
Ach, was gibt's denn so späte Stunde?
Elinor, meine Königin.
Oh, das Papachen. Das immer betrunkene Verfahren. Ja. Jetzt wird's lustig, jetzt gibt's Sex.
Ja, jetzt gibt's Sex, Sophia. Du, Elinor, du weißt doch, wie ich dich liebe, ja? Du, gib mir einen Kuss, du Prinzessin. Nein, mitten auf dem Mund. Oh, Elinor, verzeih mir, aber ich hab dich noch nie so geliebt, du. Du, wir wollen in den Süden gehen, wo die Sonne immer scheint, ja? Du.
Fahren wir, altes Papachen. Um 6 geht ein Zug. Ja. Aber liegst du nicht gut hier in meinen Armen?
Ja, ja, sehr gut. Aber du, um sechs, da fahren wir. Im Süden, da wollen wir uns lieben, du. Wir werden uns immer lieben.
Du wirst nicht immer trinken. Ich hasse Männer, die immer betrunken
sind. Nein, ich werde nie mehr trinken. Dein Wohl, meine Königin.
Dein Wohl, altes Papachen. Aber... werden wir auch Geld genug haben für solch eine weite Reise?
Geld. Geld genug für uns beide. Geld für alle Reisende, das längste Leben. Hier, da. Geld wie heute. Hier, da hast du.
863 Marken. Ist das alles, was du hast, altes Papachen?
Ja, das ist alles. Einer hat mir Geld gestohlen.
Was?
5-mal, 10-mal mehr Geld, als du jetzt in der Hand hast.
Ah, man hat dir also Geld gestohlen. Ja, siehst du, Papachen, du kannst einfach nicht damit umgehen in diesem Zustand, weißt du was? Ich werde es dir inzwischen verwahren. Ja. Ganz sicher ist es bei mir aufgehoben, siehst du, da. Hier, über meinem Herzen. Ja. Und das hier ist für dich, 23 Mark, wenn die wegkommen, ist es nicht weiter schlimm. Du schwörst mir, niemandem zu sagen, dass du mir dein Geld gegeben hast?
Ja, ich schwör's dir. Aber um sechs werden wir reisen.
Nie ein Wort?
Nie ein Wort.
Also gut.
Und was ich dann sah, war eine weißgekalkte, schmutzige Zelle. Und an der Wand hoch droben ein vergittertes Fenster. Und dann diese Schritte. Diese entsetzlichen Schritte. Plötzlich erinnerte ich mich, was Elinor zum Schluss gesagt hatte.
Bringen Sie den besoffenen Trottel doch endlich weg, Wachtmeister. Ich habe genug von ihm. Ich möchte ins Bett. Hoffentlich behaltet ihr ihn für immer im Kittchen.
Also kommen Sie schon, Sommer.
Ich hielt das nicht aus. Soll ich nie wieder hier rauskommen? Ich rannte hin und her, lehnte mich gegen die Tür in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch offen geblieben wäre. Und dachte an Magda. Ich war doch ihr Mann. Wir hatten uns geliebt. Sie musste mir verzeihen. 5.000 Mark. Es musste ein schwerer Schlag für sie gewesen sein. Aber ich wollte eine Hypothek auf unsere Villa eintragen lassen. Und das würde Magda sicher wieder versöhnen. Und natürlich würde ich Lobedanz nicht ungestraft seinen Raub genießen lassen. Ich würde ihn anzeigen, und dann wanderte er statt meiner ins Gefängnis. Mein Gott, dieser Schreckschuss hatte mich ernüchtert. Nie wieder wollte ich trinken, keinen Tropfen mehr. Sie hatten mir natürlich bloß einen Schrecken einjagen wollen. Sowas machte man ja. Man steckte Betrunkene für eine Nacht in eine Zelle, damit sie ihren Rausch ausschlafen, und dann ließ man sie wieder frei.
Tja, mein lieber Herr Sommer.
Ach, Dr. Mansfeld. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Sehen Sie nur, wie man mich hier runtergebracht hat.
Ich habe es nicht gewollt, dass es nun so mit Ihnen enden muss.
Enden? Herr Doktor? Wieso? Sie bringen mich doch in eine Heilstätte und machen mich wieder gesund.
Ja, das wollte ich vor 14 Tagen, mein lieber Herr Sommer. Aber jetzt hat der Herr Staatsanwalt das Wort. Wenn ich vorstellen darf, Herr Sommer, Herr Dr. Feiner.
Es tut mir leid, Herr Sommer, aber ich muss Sie wegen Mordversuchs an Ihrer Frau verhaften.
Mordversuche meiner Frau? Mordversuche meiner Frau?
Ja, bisschen Gesellschaft? Das ist aber schön. Wo kommst du denn her?
Sind Sie auch Gefangener?
Denkst du, ich sitze zur Erholung hier in diesem Bunker? Übrigens kannst du ruhig du zu mir sagen. Ja, ich sitze hier schon seit 11 Wochen im Bau. Aber denkst du, ich habe schon eine Anklage? Nicht die Bohne. Die Brüder lassen sich Zeit. Ihretwegen kannst du hier verfaulen und verschimmeln. Also, was hast du denn ausgefressen?
Der Staatsanwalt hat mich wegen Mordversuchs an meiner Frau verhaftet. Aber das ist nicht wahr. Wir haben uns nur ein bisschen gestritten.
Natürlich ist das nicht wahr. Hier drin sitzen überhaupt nur Unschuldige, wenn du die Leute fragst. Ja, hör mal, du renn mal nicht so in der Zelle hin und her. Machst mich nur nervös. Hm. Setz dich mal ruhig dort auf den Schemel. Ja. Nimm aber erst das Kissen runter. Das ist nämlich mein Privatkissen. Auf deine Falle kannst du dich doch noch nicht legen. Dein Strohsack bringt dir doch alle erst heute Abend. Gott, wie mich dieser Stall hier ankommt.
Es war am 3. Tag meiner Haft, als Oberwachtmeister Splittstößer nachmittags um 4 plötzlich in der Zelle erschien und mich zum Amtsgerichtsdirektor führte.
Sie sind also Herr Sommer?
Ja. Mhm.
Sie stehen unter dem Verdacht, einen Mordversuch an Ihrer Frau begangen zu haben, Herr Sommer. Was haben Sie dazu zu sagen?
Um Gottes Willen, wird denn diese Beschuldigung immer noch aufrechterhalten?
Nun, ein Mordversuch kommt natürlich nicht in Frage. Es war, sagen wir, ein versuchter Totschlag. Nicht wahr? Sie haben im Affekt gehandelt. Sie waren betrunken, nicht wahr?
Ja, Herr Direktor, ich habe doch meine Frau nicht totschlagen wollen. Das war nur so ein betrunkenes Gerede.
Ja, ich will Ihnen doch vorlesen, was Ihre Frau ausgesagt hat. Hier, er würgte mich am Hals und versuchte, mir mit den Füßen in den Leib zu treten. Und hier, er flüsterte mir ins Ohr, morgen Nacht besuche ich dich und bringe dich um. Ja, das klingt doch alles gewaltig nach etwas mehr als bloßen Drohungen, nicht wahr, Herr Sommer? Aber ich will Sie heute gar nicht länger vernehmen, das wird erst einmal genügen.
Sie haben also keinen Haftbefehl gegen mich?
Nein, keinen eigentlichen Haftbefehl sozusagen. Nein, Herr Sommer, erst müssen Sie wieder richtig gesund werden. Ich werde Sie also erst einmal in eine Heil- und Pflegeanstalt einweisen. Da werden Sie unter ärztlicher Betreuung stehen und sicher bald wieder richtig gesund werden.
Die Heilanstalt. Mein Albtraum. Schien also Wirklichkeit werden zu wollen.
Mensch, wie kannst du nur so dämlich sein? Schwören hättest du müssen, ich bin gar nicht besoffen gewesen. Keine Spur war ich angetrunken. Ich hab's bei vollem Bewusstsein und nach reiflicher Überlegung getan, was ich getan habe. Und warum musstest du das sagen? Weil du so am wenigsten riskiert hättest. Herr Siemer, für einen versuchten Totschlag bekommst du einen halben, naja, so höchstens ein Jahr Kittchen. Und die reichst du ab und dann stehst du wieder draußen als freier Mann. Und was geschieht dir nun? Erst kommst du auf 6 Wochen in die Anstalt zur Beobachtung auf deinen Geisteszustand. Denkst du, die Anstalt ist besser als das Kittchen? Und da gibt der Arzt sein Gutachten ab und du kriegst einen Paragraph 51 und das Verfahren gegen dich wird eingestellt. Aber du wirst für geisteskrank und für gemeingefährlich erklärt und deine dauernde Unterbringung in der Heilanstalt angeordnet. Und da sitzt du nun. 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, kein Hahn kräht nach dir. Und langsam wirst du unter all den Idioten auch ein Idiot. Das ist ja wohl auch, was sie von dir wollen. Hast du mir nicht erzählt, deine Alte hat viel übrig fürs Geschäft? Das Geschäft wird sie dann wohl auch haben. Und alles, was dir einmal gehörte. Dann bist du bloß noch ein armer, entmündigter Trottel. Und wenn sie dir zu Weihnachten ein Stück Kuchen und eine Rolle Prim schicken, so ist das schon viel.
Recht hatte er. Wie ein Trottel hatte ich mich benommen. Aufs Glatteis hatte ich mich locken lassen. Und nun saß ich drin. Aber sie sollten sich in mir geirrt haben. Ich ließ mir den besten Anwalt der Stadt, Herrn Dr. Husten, kommen.
Ihre Sache? Ihre Sache ist in bester Ordnung, mein Lieber. Ich habe bereits die Akten eingesehen. Sie bekommen den Paragraph 51 und gehen straffrei aus. Und persönlich, ich nehme an, dass Sie dann für ein Weilchen in eine Heil- und Pflegeanstalt gehen werden.
Ein Weilchen? 5 Jahre? 10 Jahre? Lebenslänge?
Aber mein lieber Herr Sommer, irgendein Mitgefangener hat Ihnen da ein Floh ins Ohr gesetzt, lebenslänglich. Sie sind ein vernünftiger Mensch im Vollbesitz Ihrer Geisteskräfte.
Und darum kommt auch der Paragraph 51 für mich in Frage. Nein, nein, Herr Dr. Husten, ich trage die volle Verantwortung für alles, was ich getan habe.
Herr Sommer, Sie würden dann auf 1 Jahr ins Gefängnis gehen müssen. Und Sie würden dann als entehrter Mann zurückkommen.
Trotzdem ziehe ich 1 Jahr im Gefängnis einem unbegrenzten Aufenthalt in der Heilanstalt bei weitem vor.
Vertrauen Sie sich unbedenklich den heilenden Händen der Ärzte an. Und ich glaube auch kaum, dass Gefängnishaft im Sinne Ihrer lieben Frau sein würde.
Herr Dr. Husten, vertreten Sie eigentlich meine Interessen oder die Interessen meiner Frau? Woher wissen Sie denn, was im Sinne meiner Frau ist? Haben Sie etwa vor unserer Rücksprache meine Frau aufgesucht?
Ich musste mich doch orientieren, wer das Honorar für Sie bezahlt. Sie sind doch im Augenblick gewissermaßen mittellos, während Ihre Frau als getreue Sachwalterin...
Ich werde dafür sorgen, dass meine Frau nicht mehr lange diesen Posten als Sachwalterin ausüben kann. Dann vermindert sich wahrscheinlich auch Ihr Interesse, mich auf Lebenszeiten in ein Irrenhaus zu sperren. Ich werde meiner Frau mitteilen, dass Ihr Besuch mich völlig von der Notwendigkeit einer sofortigen Scheidung überzeugt hat.
Na, Sie werden unter geeigneter ärztlicher Pflege auch noch ruhiger werden. Im Übrigen gehe ich wohl nicht fehl in der Annahme, dass ich mich nicht länger als den Anwalt Ihres Vertrauens betrachten darf.
Ganz recht, Herr Dr. Husten. 3 oder 4 Tage habe ich noch in meiner Zelle gelegen und mein unseliges Schicksal verflucht. Als plötzlich an einem späten Nachmittag zu ganz ungewohnter Zeit der Wachtmeister hereinkam.
Sommer, sofort aufstehen, Ihre Sachen packen. Sie werden entlassen.
Entlassen?
Ja, entlassen, in die Heilanstalt. Los, los, packen Sie Ihre Sachen. Denken Sie, wir haben so viel Zeit für Sie.
Ein Eisengitter und noch ein Eisengitter. Und nun ein langer Gang, der vollstand von fahlen Gestalten.
Schlafen gehen. Schlafen raus. Schlafen gehen. Schlafen
raus. Das also war die Heilanstalt. Ich habe hier ein hübsches Stück Hölle kennengelernt. Nein, es fehlte nichts in dieser Hölle. Auch die Liebe nicht. Aber auch die Liebe war verderbt. Trauer und Verzweiflung. Mörder, Diebe, Sittlichkeitsverbrecher, Urkundenfälscher, religiös Wahnsinnige. Und sie alle glaubten einmal nach ihrer Gefängniszeit,
wieder in die Freiheit zurückkehren zu können. Aber man brachte sie dann in dieses Krankenhaus mit Strafanstaltscharakter. Die Pforten der Heilanstalt schlossen sich hinter ihnen für immer. Von den 56 Männern auf meiner Station hatten noch keine 6 die Aussicht, noch einmal in das Leben da draußen zurückzukehren. Und wir hatten 20-Jährige, wir hatten 17-Jährige und 16-Jährige unter uns. Für ein ganzes Leben.
Ich bin Sittlichkeitsverbrecher. Der Arzt hat mir ein Gutachten abgenommen. Ich habe angeborenen Schwachsinn bekommen und dann mangelnde Hemmungen und stark verminderte Zurechnungsfähigkeit. Ist das schlimm, Herr Sommer? Doch sicher nicht. Sicher lassen Sie mich bald frei. Haben Sie wohl ein bisschen Tabak für mich, Herr Sommer?
Das war zum Beispiel Hilscher, ein kleiner Buckliger, mit einer sanften, deutlichen Stimme, der sich immer Mühe gab, ein gepflegtes Deutsch zu sprechen.
Pflanzkartoffeln, kauf Pflanzkartoffeln. 2 Zentner Kanalstraße, 1 Zentner Meier Triftstraße 10. Gewerbepolizei.
Fide, leck doch den Tisch nicht mit deiner Zunge an.
Pflanzkartoffeln.
Die Soße verkleckert, so nimm deinen Löffel.
Pflanzkartoffeln.
Wie mir das noch in den Ohren klingt.
Es ist natürlich logisch, dass man zuerst in Landsberg an der Wache die Prüfung bestanden haben muss, wenn man in England Feldmarschall werden will. Ja. Anders geht es natürlich nicht. Man trägt rechts einen roten und links einen blauen Stiefel.
Unser Medizinalrat, Mensch, das ist so ein Bursche. Hat mir ein Gutachten abgenommen, ohne mich überhaupt zu kennen. Ich sage Ihnen, er hat sich das ganze Gutachten von A bis Z aus den Fingern gelogen.
Jawohl, die Hölle. Und dann nach ein paar Tagen die erste Begegnung mit dem Arzt, mit Medizinalrat Dr. Stiebing.
Also doch. Na, sehen Sie, mein lieber Herr Sommer, nun sind Sie also doch bei mir gelandet. Ja, es ist ein ordentliches Haus, es wird Ihnen hier schon Ihr Recht werden. Und ein bisschen Disziplin, das tut doch jedem gut, nicht wahr? Wie ist denn das Befinden? Kein Schwindel, keine Schweißausbrüche, kein Appetitmangel in Verbindung mit plötzlichem Heißhunger? Keine Sehnsucht nach Alkohol?
Nein, Herr Medizinalrat, ich denke gar nicht an Alkohol. Ich fühle mich eigentlich schon wieder ganz gesund.
Also keine Abstinenzerscheinungen. Oberpfleger?
Bitte, Herr Medizinalrat.
Ja, wie steht's damit?
Ja, gestern Abend hat Sommer dringend Hunger vorgegeben und Abendessen verlangt. Dann aber nur 4 oder 5 Löffel davon gegessen. Ja, er ist die Ruhelosigkeit selbst. Er kann nicht 5 Minuten auf einem Fleck sitzen und sich mit nichts beschäftigen.
Ja, aber das hat doch alles ganz andere Gründe. Wirklich, Herr Medizinalrat, ich denke überhaupt nicht mehr an Schnaps.
Hm?
Nein.
Wirklich?
Nein, und wenn ich gestern von der Kohlsuppe nur ein paar Löffel gegessen habe, dann doch nur deshalb, weil mir solches Essen ganz ungewohnt ist. Wenn man über sein Schicksal im Ungewissen ist, dann hört man eben unruhig.
Ja, ja, schon gut, schon gut. Also, Sie haben zwar noch nicht lange, aber doch ziemlich kräftig getrunken.
Ja, aber eigentlich nie mehr, als ich vertragen konnte. Ich bin nie getaumelt. Hm. Und ich bin auch nie hingefallen. Sie lachen. Na, jedenfalls bin ich bei jener Szene mit meiner Frau, die mir zuerst als Mordversuch ausgelegt wurde, bei klarem Bewusstsein gewesen. Ich hatte vorher wirklich verhältnismäßig wenig getrunken.
Also unsere Ansichten von ein wenig Trinken, Verehrtester, scheinen doch ein wenig auseinanderzugehen, wenn ich nur an die Szene in diesem Gasthof denke. Entsinnen Sie sich? Ja, es ist ja noch kein Gutachten von mir angefordert worden. Über Ihre Zukunft entscheidet allein Ihr Wille, stark zu sein und allen Versuchungen zu widerstehen. Naja, wir sprechen uns noch. Gute Nacht, Herr Sommer.
Und die Tage vergingen. Einer nach dem anderen. Ich war froh, als ich endlich eine Arbeit bekam. Ich machte Bürsten. Und schneller, als ich es gedacht hatte, wurde ich sogar ein ganz leidlicher Bürstenmacher. Eine Woche, ein Monat waren so vorübergegangen. Und ich sagte zu mir, nun bin ich schon einen Monat hier. Nun 2. Nun bald 3. Und eines Tages suchte mich der Arzt in meiner Zelle auf.
Na, wie kommen Sie mit der Bürstenmacherei zurecht, Sommer? Übrigens, ich habe gestern einmal ausführlich mit Ihrer Frau über Sie gesprochen. Sie haben mir von ihr noch einmal alles im Zusammenhang erzählen lassen. Na, Psychiater hört vieles aus den Worten von Angehörigen heraus, was diese selbst nicht ahnen. Ich habe im Ganzen keinen ungünstigen Eindruck nach diesem Bericht Ihrer Frau. Ich kann Ihnen heute natürlich noch nichts Endgültiges sagen, aber wenn nichts Besonderes vorkommt...
Es wird nichts Besonderes vorkommen, Herr Medizinalrat.
Naja, hier halten wir Ihnen ja auch alle Versuchungen fern. Sie müssen sicher sein, dass Sie auch draußen allen Versuchungen widerstehen können.
Ich werde nie wieder Alkohol trinken. Nicht einmal ein Glas Bier.
Sommer, versprechen Sie mir besser nichts.
Aber ich habe mich wirklich geändert. Wenn ich an diese Wochen und Monate in diesem Haus zurückdenke...
Na, sehen Sie, das war mal ehrlich gesprochen, Sommer. Wenn dieses Erlebnis einen solchen Schock in Ihnen ausgelöst hat, dass es Sie ganz vom Alkohol abgebracht hat, dann könnte man es wohl wirklich wagen. Aber Sie müssen nur noch sehen, innerliche Verhältnisse zu Ihrer Frau wieder in Ordnung zu bringen. Sie ist Ihr guter Geist gewesen. Gewöhnen Sie sich doch an den Gedanken, dass Ihre Frau nur das Beste für Sie will. Ordnen Sie sich hier ein bisschen unter. Das hat doch gar nichts Verächtliches an sich. Und deswegen sind Sie noch lange kein Pantoffelheld. Ich werde Ihnen, sagen wir, 3 oder 4 Wochen mein Gutachten erstatten. Dann wird das Gericht den Termin ansetzen. Sie werden eine kleine Strafe halten, vielleicht 4 Wochen, vielleicht nur 14 Tage. Und wenn Sie dann wieder in Freiheit sind...
Dieser Besuch veränderte auf einen Schlag mein ganzes Leben. Ich setzte eine Generalvollmacht für Magda auf und verfasste ein Testament, in dem ich Magda als meine Alleinerbin einsetzte. Ich beauftragte den alten Justizrat Holsten, die Vollmacht schon am nächsten Tag in die Hände meiner Frau, das Testament aber an Gerichtsstelle zu hinterlegen. Ich sollte bald erfahren, wie Magda darüber dachte.
Vielen Dank noch für die Generalvollmacht, Erwin. Ich brauchte sie eigentlich gar nicht. Weder auf der Post noch auf der Bank haben sie wegen meiner Unterschrift Schwierigkeiten gemacht, aber ich verstehe schon, wie du es gemeint hast, und ich danke dir für deine gute Meinung.
Bitte, bitte. Und wie gehen die Geschäfte?
Gut, Erwin, ausgesprochen gut. Ich habe jetzt Herrn Heinze persönlich kennengelernt. Eines Tages hatte ich mich doch zu sehr über dieses ständige gegenseitige Unterbieten geärgert. Und da bin ich einfach zu ihm auf sein Büro gegangen und habe ihm gesagt, wenn wir uns weiter so unterbieten werden, dann werden wir bald alle beide pleite machen. Nun, und Herr Heinze ist nicht nur ein gebildeter, sondern auch ein kluger Mann. Und in 5 Minuten waren wir zu einem Abkommen gelangt.
Der wird dich schön reinlegen. Der Heinze ist doch ein ganz gerissener, gesalbter Halunke.
Nein, Erwin, nein. Ich habe Herrn Heinze recht gut kennengelernt. Und manchmal bin ich auch so mit ihm zusammen.
Ach so. Hast du die Scheidung eingeleitet?
Ja, gestern. Erwin, wir wollen alles so einrichten, wie du willst. Wenn du das Geschäft wieder übernehmen möchtest, gut. Wir sind auch bereit, ganz von hier fortzuziehen. Sieh mich doch nicht so an, Erwin, es hilft doch nichts. Wir waren uns doch innerlich längst ganz fremd geworden. Es ist doch besser, wenn wir uns trennen.
Gut. Ich werde mir einen Anwalt bestellen und Gegenklage erheben. In der Scheidungssache Sommer gegen Sommer. Ich werde beantragen, dich als den Schuldigen teilzuverurteilen. Darüber hinaus werde ich den Antrag stellen, euch beiden, den ehebrecherischen Teilen, die Ehe miteinander zu verbieten. Am nächsten Morgen war ich völlig zerbrochen. Ich sah nach dem Messer hinüber, mit dem ich sonst die Borsten für meine Bürsten glattschnitt. Es müsste eigentlich ein leichtes sein, sich mit diesem Messer die Adern zu öffnen. Aber ich würde wohl nie den Mut dazu haben. Ich war eben ein Feigling.
Los, Sommer, wir wollen ja hier verhungern sehen. Kommen Sie zum Verbinden.
Ich folgte ihm völlig gleichgültig ins Arztzimmer. Und da klingelte im Nebenzimmer plötzlich das Telefon.
Ja, ich komme ja schon.
Und der Oberpfleger ging hinüber, die Tür hinter sich weit offen lassend. Und da fiel mein Blick auf den Medikamentenschrank. Alkohol 95%. Und ich nahm die Flasche und ging zum Waschtisch und nahm ein Wasserglas und füllte es zu 2/3 mit Alkohol. Und dann füllte ich Wasser nach, sehr vorsichtig.
Ich weiß noch. Meine Hand hat dabei nicht gezittert. Und dann setzte ich das Glas an den Mund und trank es in einem Zug leer. Einen Augenblick stand ich wie betäubt. Eine ungeheure Helle breitete sich in mir aus. Und dann stürzte ich vornüber zu Boden, gerade auf mein Gesicht. Es hat keinen Termin gegeben, meinetwegen. Das Verfahren gegen mich wurde nach Paragraph 51 eingestellt und meine dauernde Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt angeordnet. Einen Scheidungstermin hat es zwar noch gegeben, aber ich brauchte zu ihm nicht mehr zu erscheinen. Ich war ja schon entmündigt. Ein Obersekretär vorn in der Verwaltung ist mein Vormund geworden. Und Magda hat ihren Heinrich Heinze geheiratet. Ich habe die Heiratsanzeige in der Zeitung gelesen. Und jetzt haben sie also auch schon zwei Kinder, einen Jungen, ein Mädchen. Aber was geht mich das alles noch an? Was geht mich die Welt da draußen noch an? Ich bin ja ein Geisteskranker. Ich habe eine behagliche Stellung. Ich habe immer genug zu rauchen und leide nie Hunger. Und doch habe ich nicht die Absicht, in diesem Totenhaus uralt zu werden. Nein, nein, ich will nicht langsam verrecken. Ich will einen Tod sterben, wie ihn da draußen alle haben können. Nach eigener Wahl. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich im Bau ziemlich frei bewegen darf? Ja. Ich habe mich infiziert. Bewusst infiziert. Unten, im untersten Stock, wo wir immer 5 oder 7 Tuberkulosekranke liegen haben. Ich habe auch schon ständig Stechen in der Brust. Und ich huste auch viel. Und ich weiß, dass es jetzt wohl schon zu spät ist, dass ich unter keinen Umständen mehr gerettet werden kann. Ich habe mich nicht zum Arzt gemeldet. Nein, nein, ich will nicht uralt werden in diesem Totenhaus. Wenn ich aber mal unten liege und die letzte Stunde dann nahe ist, ja, dann werde ich den Medizinalrat zu mir kommen lassen. Und ich werde ihm sagen, da mein Tod doch jetzt so nahe ist, bitte tun Sie mir noch einen letzten Gefallen. Gehen Sie ins Arztzimmer und mischen Sie mir aus Wasser und Alkohol einen Schnaps, nur ein Wasserglas voll. Und ich werde trinken, Schluck für Schluck, und voll das Glück auskosten.
Das war der Trinker, Hans Faller, das Roman, für den Funk bearbeitet von Wolfgang Niet. Die Rollen und ihre Darsteller waren Erzähler Horst Eisel, Erwin Linder, Magda Gisela von Kollande, Elinor Clara Maria Scala, Else Gisela Ziegler, Dr. Mansfeld Hans-Günther von Klöden, Lobedanz Josef Offenbach, Wirtin Helene Dietrich, Duftermann Rolf Beusen, Direktor Heinz Klingenberg, Dr. Husten Rudolf Fenner, Dr. Stiebing Wolfgang Engels und Oberpfleger war Herbert Steinmetz. Die Regie hatte Ludwig Krämer. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1955.